Wir haben als gläubige Christen alle einen Auftrag. Einen ganz wichtigen Auftrag, solange wir noch hier auf dieser Erde sind. Wir sollen Evangelium verkünden. Wir sollen weitersagen davon, dass der Jesus auf diese Erde gekommen ist, sein Leben gelassen hat für uns und für die Mitmenschen vor allen Dingen. Unsere Aufgabe ist es also, Evangelisation zu betreiben. Wir haben hier ganz tolle Räumlichkeiten. Wir haben einen riesen Parkplatz, den wir nutzen können. Viele von uns haben auch Zeit, sich einzubringen, in welcher Form auch immer. Und in diesem Jahr wollen wir mal sehen, ob wir uns nicht etwas besser aufstellen können, wenn es darum geht, auch Evangelium hier in dieser Gemeinde nach draußen hinzubringen und zu verkündigen. Wir wollen uns also in loser Form in diesem Jahr unter anderem auch mit Evangelisation und was man dazu braucht und benötigt beschäftigen. Wir wollen es aufnehmen, wir wollen etwas lernen. Heute habe ich gedacht, fangen wir mal im Alten Testament an, uns mit einem Text dort zu beschäftigen, der vielleicht ja auch etwas über Evangelisation aussagt. Und zwar wollen wir einen Text lesen aus 2. Könige 7, und zwar Verse 1 bis 11. Da sagte Elisa: Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und 2 Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes, und sagte: Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen. Er aber sagte: Siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Nun waren da 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores, die sagten einer zum anderen: Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht da die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun und lasst uns in Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir, und wenn sie uns töten, dann sterben wir. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram, und siehe, da war kein Mensch. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt: Siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt, und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Dann sagten sie einer zum anderen: Wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hingehen und es im Haus des Königs berichten. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten ihnen: Wir sind in das Heerlager Arams gekommen, und siehe, da war kein Mensch und keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte, so wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus, und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Soweit der Text. Nach dem aufmerksamen Mitlesen oder Mithören des Bibeltextes fragt ihr euch vielleicht, was hat diese Geschichte mit unserem Thema Evangelisation zu tun? Ich meine sehr viel. Von 3 Seiten wird dieses Thema hier sehr bildhaft beleuchtet. Es ist eine dringende Sache. Die Stadt Samaria ist seit einiger Zeit vom Feind umzingelt. Eine furchtbare Hungersnot macht sich breit. So schrecklich ist sie, dass Mütter beginnen, ihre eigenen Kinder zu kochen und zu essen. Die ganze Stadt ist am Hungern und am Sterben. Die große Not zeigt sich auch in den Gesprächen der Aussätzigen. Auf dem Höhepunkt der Not erleben gerade die vier Aussätzigen Gottes wunderbares Eingreifen. Plötzlich steht ihnen Brot in Hülle und Fülle zur Verfügung. Sie sind gerettet. Sie können es zuerst gar nicht richtig fassen, aber dann beginnen sie ihre Bäuche vollzuschlagen und den unerwarteten Reichtum für sich zu beanspruchen. Aber ein Gedanke bewahrt sie schließlich davor, dieses egoistische Verhalten weiterzuführen. Der Gedanke an die Hungersnot in der Stadt. Ja, die Not der anderen, die Not der Verhungernden und Verlorenen. Das macht auch heute die Evangelisation zu einer dringenden Sache. Gerade heute. Dass diese Not doch auch uns herausreißen möchte aus unserer eigenen geistlichen Sattheit und Gleichgültigkeit. Doch aus Gottes Sicht ist diese Sache dringlich. Vor ihm hat eine einzige Menschenseele einen schier unglaublichen Wert. Gott ermisst diesen Wert eben nicht nur an dem, was die Seele ist und was sie hat, sondern an dem, was er in sie investiert hat. Und das ist sein geliebter Sohn Jesus Christus. Ihn hat er dran gegeben als Lösegeld. Darum gilt eine Menschenseele mehr als die ganze Welt vor ihm. Und noch etwas, auch die Zeit drängt. Das spürten auch die vier Aussätzigen. Wenn sie noch lange warten und die gute Nachricht zurückhalten, sterben dabei weitere Menschen, denen doch geholfen werden könnte. Wir alle waren auch einmal in dieser Lage, dieser verhungernden Samaritaner, wenigstens geistlich gesehen. Haben wir es vergessen, unsere innere Leere, die Hoffnungslosigkeit, die uns damals umgab? Die meisten von uns haben die Rettung erlebt, den Herrn Jesus Christus gefunden und ins Leben aufgenommen. Wollen wir diesen einmaligen Fund auch vergessen machen, verschweigen? Wollen wir jetzt nur noch für uns privat sorgen und zusammenraffen, was uns in die Finger kommt? So nach dem Motto, Hauptsache wir sind gerettet. Verschweigen der großen Taten Gottes im eigenen Leben ist Undank. Und Undank ist Schuld. Das merken auch die vier Aussätzigen und rennen. Sie haben die Dringlichkeit der Evangelisation, der Verkündigung der guten, rettenden Nachricht plötzlich erkannt. Die frohe Botschaft von Gottes Erlösungstat gehört unter die geistlich Hungernden und Suchenden. Das ist Evangelisation. Ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. Und das ist noch heute das Dringlichste in dieser Welt. Es ist aber auch eine gefährliche Sache. Das gilt in doppelter Hinsicht. Gefährlich ist es, wenn man die frohe Botschaft weitersagt und wenn man sie verschweigt. Den zweiten Weg wollten die vier Aussätzigen zuerst gehen. Sich eindecken, in aller Stille einen Notvorrat anlegen, in Saus und Braus leben und die anderen verhungern lassen. Das wäre ein furchtbares Verbrechen geworden, für das sie vom Volk gesteinigt worden wären. Wie Achan, der sich auf Kosten der anderen einen Vorrat angelegt hatte. Ist aber das Verschweigen der Rettung durch Jesus weniger schlimm? Weniger egoistisch? Doch, wie viele praktizieren gerade das? Sie hören immer wieder Gottes Wort. Sie konsumieren permanent. Sie legen sich dauernd Notvorräte an. Und die Hungernden? Lasst uns nicht so tun, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es Licht am Morgen wird, so wird uns Schuld treffen, sagen sie. Evangelisation ist eine gefährliche Sache, nämlich dann, wenn wir sie nicht betreiben. Aber es bleibt dabei. Die Verantwortung gegenüber den Verhungernden liegt bei denen, die das Brot gefunden haben. Evangelisation ist aber auch dann eine gefährliche Sache, wenn sie betrieben wird. Das liegt zum Teil am Widerstand der Menschen. Stellt euch einmal vor, die vier Aussätzigen wären einige Wochen früher, als es den Samaritern noch gut ging, mit der gleichen Botschaft vor den Stadttoren erschienen. Man hätte sie ausgelacht und mit Schimpf und Schande abblitzen lassen. Wir haben vielleicht solchen Widerstand auch schon zu spüren bekommen. Es ist der Widerstand derer, die keine Hilfe brauchen, denen es gut geht, die satt sind. Aber Gott kann auch heute den Hunger nach dem wahren Leben so groß machen, dass viele ihren Widerstand ablegen und sich ausstrecken nach Gottes Angebot. Evangelisation ist auch deswegen eine gefährliche Sache, weil sie ein Eingriff in das Hoheitsgebiet Satans ist. Satan ist der Fürst dieser Welt. Er wehrt sich und kämpft um jede Seele, die seinem Machtbereich entrissen werden soll. Damit haben wir zu rechnen. Evangelisten machen diese Erfahrung immer wieder, täglich. Wir haben es mit einem mächtigen Feind und Gegner der Evangelisation zu tun. Aber mit einem geschlagenen Feind. Evangelisation ist auch eine fröhliche Sache. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Der Feind ist abgezogen. Die Knechtschaft hat ein Ende. Die Freiheit ist eingezogen. Wie herrlich muss dieser Tag für Samaria gewesen sein. Wie herrlich ist so ein Tag auch für den Menschen, wenn der Herr in sein Leben einzieht. Erinnern wir uns noch, wie es bei uns war? Als plötzlich unsere ganze Schuld und belastende Vergangenheit wie ein schwerer Sandsack von uns abfiel? Ich kann mich noch gut daran erinnern. Jesus ist das Ende alles Suchens schlechthin. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und deshalb ist Evangelisation noch eine fröhliche Sache. So wollen auch wir uns immer wieder aufmachen wie die vier Aussätzigen und mithelfen, dass die gute Botschaft unter das Volk kommt. Wir wollen werben für Jesus und unsere Mitmenschen einladen, zum Herrn Jesus zu kommen. Denn Evangelisation ist eine dringende Sache. Das Motto lautet auch heute noch: Jeder Christ ist ein Evangelist. Ein Bote Jesu sein heißt aber auch: Wandelt nun würdig des Evangeliums des Christus. Die Verkündigung muss das gelebte Evangelium vorausgehen. Beides ist auf Ängste miteinander verbunden. Stimmt unsere persönliche Nachfolge, dann drängt die Liebe Gottes, die ja in uns wohnt, zum Zeugnis. Bekennen ist damit kein qualvolles Versuchen, sondern ein freudiges Folgen des Heiligen Geistes. Paulus ermahnt: Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. In Kolossern schreibt er Ähnliches. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die gelegene Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. In diesen Worten setzt Paulus voraus, dass wir zu jeder Stunde, Zeit und Stunde bereit sein sollten, das Evangelium zu verkündigen. Mitarbeiten zu dürfen, ist also ein großes Vorrecht. Gott hat für diese Aufgabe keine Engel gesandt. Er benutzt die gläubigen Menschen dazu, uns, die wir mit Schwachheit behaftet, aber von ihm dazu ausgerüstet sind durch den Heiligen Geist. Auch in der Mitarbeit geht es um diese Kraft. Soll ein Mensch vom Evangelium erfasst werden, kann das nur geschehen durch den Heiligen Geist. Immer ist und bleibt er der Handelnde. Der Mensch ist von Natur aus geistlich tot. Ein geistlich Toter kann nur dann zum Leben aus Gott gelangen, wenn der Heilige Geist ihn erleuchtet, zur Buße leitet und durch die Wiedergeburt zum göttlichen Licht führt. Darum ist auch die Arbeit von Mann zu Mann, von Frau zu Frau so wichtig. In den Begegnungen kann man auf die einzelnen Personen eingehen. Das Gespräch wird persönlicher und führt immer zu einer Entscheidung. Öffnet sich die Person und es kommt zu weiteren Gesprächen oder lehnt diese Person das ab? Wenn wir an die ersten Christen denken, in welch einer Hingabe sie unter Einsatz ihres Lebens zeugten, dann müssen wir beschämt die Augen niederschlagen. In der Bereitschaft, auch für die Sache des Herrn zu sterben, zogen sie durch das Land. Und wir? Wir haben noch in Deutschland die Möglichkeit, ganz frei die frohe Botschaft zu sagen. Niemand schlägt uns tot dabei. Höchstens ein mitleidiges Lächeln. Lasst uns gegenseitig Mut machen. Es lohnt sich, zu gelegener und ungelegener Zeit die frohe Botschaft weiterzusagen. Es geht um Freiwillige. Alles, was dabei gezwungen aussieht, kommt allerdings nicht an. Die Liebe zu unserem Herrn muss die Triebfeder sein. Ganz falsch ist es, sich ein Gesetz aufzuerlegen. Du musst. Gesetzliche Aktivität ist genauso übel wie geistliche Faulheit. Der Herr sucht Freiwillige. Menschen, die bereit sind, die er leiten und mit seinem Geist erfüllen kann. Und die Bedeutung, über die Bedeutung von Evangelisation, denke ich, besteht wohl kein Zweifel. Genauso wenig wie über den großen Mangel an Evangelisten. Was wir heute wieder brauchen, sind also gläubige Menschen aller Altersstufen, deren Herz Gott angerührt hat. Und die er berufen hat, durch persönlichen Einsatz Menschen für Christus zu gewinnen. Dazu gehört die Bereitschaft, sich dieser Aufgabe ganz hinzugeben, ohne Rücksicht auf Zeit, Geld oder Ansehen. Wir brauchen nicht so sehr große Prediger, als vielmehr Menschen, deren einziges Ziel es ist, Verlorene mit der rettenden Macht des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, bekannt zu machen. Dies aber ist das ewige Leben, dass Sie Jesus Christus erkennen. Ein Bruder aus England, Bruder Bellet, sagte am Ende seines Lebens: Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich es dem Dienst von Sichere widmen. Damit meinte er das Werk, das der Herr Jesus an einer einzelnen Frau am Brunnen von Sichere tat. Könnt ihr nachlesen in Johannes 4. Spurgeon, der Fürst unter den Predigern, sagte einmal: Wenn ich durch und durch egoistisch wäre und hätte nichts als mein eigenes Glück im Sinn, möchte ich, wenn ich wählen könnte, ein Menschenfischer sein. Ich kannte kein vollkommenes, unaussprechliches Glück, bis ich erfuhr, dass ein Mensch durch meinen Dienst den Heiland finden durfte. Trotz dieses glühenden Zeugnisses sind es verhältnismäßig wenig Menschen, die dieses Glück erfahren wollen. Auch Dr. Torrey bezeugt die gleiche Erfahrung und erklärt, dass er die Freude über die Errettung erst dann richtig erleben konnte, als er den ersten Menschen zu Christus hatte führen dürfen. Unter dem Begriff persönliche Evangelisation verstehen wir halt den Versuch eines Gläubigen, einem Nichtchristen die frohe Botschaft weiterzusagen. Deshalb sollte sich jeder Gläubige den Grundsatz des Apostel Paulus zu eigen machen: Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Wie handle ich? Paulus handelte anders und nützte jede Gelegenheit, das Wort Gottes weiterzusagen. Aber ich bin kein Paulus. Denken wir nicht oft, der Moment war nicht gut, er war ungelegen? Halt! Paulus schreibt an Timotheus, das Wort zur gelegenen und ungelegenen Zeit zu predigen. Solches wird bestätigt in der Herzenshaltung. Paulus predigte allerorts und rief den verlorenen Menschen zu: Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Maria setzte sich zu den Füßen Jesu nieder und salbte sie mit kostbarer Nade. Petrus empfiehlt den Frauen, durch den Wandel ohne Worte Menschen zu gewinnen. Durch die verborgene Kraft ihrer Herzen in dem unverweslichen oder echten Schmuck des sanften und stillen Geistes, welche vor Gott köstlich ist. Jedes Zeugnis, ob mit oder ohne Worte, ist wirksam, wenn es echt ist. Der Höhepunkt aller Zeugnisse ist das Kreuz von Golgatha. Gottes Kraft und Gottes Weisheit sind bezeugt, geoffenbart und dargereicht im Wort des Kreuzes. Auch Paulus musste es vom Herrn annehmen und erfahren, dass ihm seine Gnade genüge. Und sie genügte ihm auch. Daher wollte er sich am allerliebsten viel mehr seiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft des Christus über ihm wohne, weil er es glaubte und erfuhr, dass seine Kraft in Schwachheit vollbracht wird. Wir sind nun Gesandte an Christi Stadt. Diese Welt ist eine Welt der Verlorenen. Das sollten wir nie vergessen. Alle Menschen, die sich von Gott gelöst haben, stehen jetzt unter der Herrschaft Satans. Von dieser Tatsache muss jeder, der das Evangelium verkündigen will, ausgehen, wenn er seinen Dienst in der Verantwortung vor Gott tun will. Die Menschen gehen nicht verloren, sie sind verloren. Verloren sein bedeutet nach den Aussagen der Bibel auf ewig umkommen, auf ewig in der Verdammnis sein. Wir dürfen aber den Menschen eine tolle Botschaft weitersagen. Niemand braucht verloren gehen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Herr Jesus hat den Menschen aus Nazareth zugerufen: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Wir können bestätigen: Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das ist eine gewaltige Botschaft, die wir im Auftrag des Herrn Jesus weitersagen dürfen. Wer an ihn, den Herrn Jesus, glaubt, wird ohne eigene Leistung und persönliche Kraftanstrengung und Besserungsversuche gerettet. Dieser Freispruch bedeutet nicht, dass Gott der Sünde gegenüber ein Auge zudrückt. Aber seine Liebe zu uns Menschen fand einen Weg, das Verdammungsurteil über uns aufzuheben. Er ließ stellvertretend für uns seinen Sohn um unserer Sünde willen am Kreuz von Golgatha leiden und sterben. Die Strafe für die Sünde, die nach dem Gesetz Gottes an uns gerichtet werden musste, ist von Jesus Christus übernommen worden. Er starb dafür den Kreuzestod und litt in den 3 Stunden der Finsternis den Schreck der Gottesferne. Nun gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Was in aufrichtiger Reue vor dem Herrn Jesus aufgedeckt wurde, deckt Gott für immer zu. Ein solcher Mensch wird gleichsam aus der Todeszelle freigelassen, denn seine Schuld hängt am Kreuz. Die Gerichtsakte wurde geschlossen und die sündige Vergangenheit auf ewig ausgelöscht. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Diese Tatsache ist die zentrale Aussage des Evangeliums. Und wir dürfen diese gewaltige Botschaft bezeugen. Es ist ein großes Vorrecht für den Herrn Jesus tätig zu sein. Die Menschen, die diese verantwortungsvolle Aufgabe haben, als Evangelist tätig zu sein, tun diesen Dienst mit Freude, aber auch mit Zittern und Zagen. Sie fühlen oft ihre Ohnmacht, eine solch gewaltige Botschaft in rechter Weise weiterzusagen. Andererseits sehen sie aber auch ihre Mitmenschen, wie sie einem ewigen Tod entgegeneilen. Sie stellen sich, wie der Apostel Paulus, die Frage: Wie aber werden sie an den Herrn Jesus glauben, von welchem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören, ohne einen Prediger? Die Aussage des Herrn Jesus: Ihr werdet meine Zeugen, ist noch nicht aufgehoben. Wie sieht es also bei uns aus? Wagen wir es, zu Gott Nein zu sagen, wenn er uns in den Dienst des Evangelisten beruft? Schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. Mitarbeiter für Christus haben nicht zuerst eine soziale Sendung, keinen politischen Auftrag, auch nicht die Aufgabe, der Welt zu verbessern. Sie haben den Auftrag, das Evangelium vom Heil in Christus unseren Mitmenschen zu bezeugen. Viel Ehre von Menschen wird dieser Dienst nicht einbringen. Eher ein mitleidiges Belächeln oder Demütigung. Aber Gott möchte, dass wir diesen Weg gehen, damit er mit seiner Kraft durch uns wirken kann. Der Apostel Paulus konnte von sich sagen: Meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Leider wird oft durch Redeweisheit von allen möglichen Dingen das Kreuz zunichte gemacht. Wer das Kreuz, das Heil und den Heiland nur am Rande seiner Botschaft erwähnt, ist als Evangelist des Herrn eigentlich nicht erwähnenswert. Er kann diesen Dienst für den Herrn nicht so tun. Wer Menschen zum Herrn Jesus führen will, muss in seine Einladung die ganze Liebe seines Herzens legen. Außerdem müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass der Heilige Geist durch uns wirken kann. Wer ein sündiges Leben führt, den kann der Herr Jesus auch nicht einsetzen. Auch darf der Evangelist sich nicht selbst in den Mittelpunkt rücken, denn der Heilige Geist verehrt keinen Menschen. Der Heilige Geist bestätigt nur das Zeugnis von Jesus Christus und seinem himmlischen Vater. Nie darf der Dienst der Verkündigung Routine werden, indem wir eine Menge christlicher Schlagworte und Redewendungen den Zuhörern Evangelium anbieten. Die Botschaft sollte den biblischen Beweis über die Notwendigkeit der Errettung liefern, damit das Wort den Hörer auch überzeugt. Je stärker das Gebetsleben des Mitarbeiters ist, umso mehr Vollmacht zum Dienst wird er auch haben. Viele, die die frohe Botschaft verkündigen, kommen aber nicht zur eigentlichen Mitte der Botschaft, weil sie sich zu lange an der Vorrede aufhalten. Der Inhalt des Evangeliums ist immer die Verlorenheit des Menschen und das große göttliche Heil in Christus. Manchmal ist aber auch die Umgebung dem Evangelium nicht passend. Manche Gespräche dienen auch nur der Ehre des Vortragenden und sollen sein Wissen und seine Bildung demonstrieren. Bei diesem Selbstruhm kommt die Ehre Gottes zu kurz. Jede Weitergabe des Evangeliums sollte so gehalten werden, als würden die Zuhörer zum letzten Mal die Einladung zur Umkehr hören. Es sollte also eine klare Wegweisung gegeben werden, die den Hörer über seine Verlorenheit aufklärt, ihm aber auch den einzigen Weg zur Vergebung deutlich macht. Bei jedem Evangelisationsgespräch müssen die Begriffe Bekehrung und Wiedergeburt gebraucht und erläutert werden. Das Evangelium darf aber keine Drohbotschaft sein, sondern sich als freundliche Einladung zum Herrn Jesus darstellen. Wer zu sehr mit dem baldigen Sterben droht, findet kein Gehör, weil die Gesprächsteilnehmer an ihre Gesundheit und an ein langes Leben glauben. Das Evangelium sollte möglichst mit einfachen, verständlichen Worten gebracht werden. Große theologische Erörterungen treffen meist nicht Herz und Gewissen des Gesprächspartners. Zu langes und monotones Predigen ermüdet und verführen zur Unaufmerksamkeit und zum Weggehen. Auch geht es nicht darum, ein sogenanntes Zeugnis aufgeregt herunterzuplattern. Wer schon mal an einer großen Evangelisation teilgenommen hat und an einem Vorbereitungskurs dabei war, der wird auch gelernt haben, ein Zeugnis zu sagen. Und dieses Zeugnis musste jeder zu Hause oder während des Lehrgangs einmal für sich selbst aufschreiben. Ist immer wieder ein guter Rat und Tipp, auch für jeden, der das Evangelium verkündigen will, sich einmal eine kurze Abhandlung für sich selbst aufzuschreiben. Denken wir daran, wie einsam die Menschen heute geworden sind, wie unsicher in der Kommunikation im Miteinander. Wir werden merken, wie heute die Menschen stark verweltlicht sind, ohne Kenntnis und Interesse an göttlichen Werten. Viele umherirrend auf der Suche nach Ewigkeit in fernöstlichen Religionen. in Ideologien. Hier sind wir aber gefragt und müssen darüber nachdenken. Wie kann ich das Evangelium für den Hörer verständlich und vom packenden Lebensbezug für ihn weitersagen? Aber der Herr hat versprochen, uns zu helfen. Deshalb an uns die Aufforderung, probieren wir es doch einfach mal wieder aus. Nehmen wir uns unseren Klassenkameraden, unseren besten Freund, der den Herrn Jesus noch nicht kennt. Nehmen wir unsere Freundin, mit der wir jeden Tag zu tun haben. Erzählen wir ihnen die gute und frohe Botschaft von Jesus Christus.